Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Addendum, was ich zur letzten Folge hatte. Das ist mir, glaube ich, aufgefallen, als wir die Folge aufgezeichnet haben. Und ich dachte so, naja, das wird schon hinkommen. Beim Nachhören ist es mir auch wieder aufgefallen. Also zum Veröffentlichungstermin höre ich mir die Folge immer noch mal an, nachdem sie durch den Schnitt gelaufen ist, und dachte, ja, das hätte ich besser erklären können. Und ich habe es auch im Gespräch mit einem Hörer mitbekommen, dass das eine Sache ist, an der man noch mal hätte arbeiten können. Deswegen sei das jetzt hier als Addendum gegeben in Folge 72, als ich eingeführt hatte, die Kombinatorik spezifisch, die Kardinalität, dass die 0 oder 1 werden kann, hatte ich das ein bisschen komisch erklärt, wie das aus den Produkt- und Summenfolgen kommt. Da hatte ich so gesagt, ja, fangen wir jetzt mal mit dem Beispiel Produkttypen an. Und ich hatte gesagt, wir haben zum Beispiel einen Produkttyp, der 3 Booleans enthält. Also 2 Möglichkeiten, also Kardinalität 2 in diesen Feldern jeweils. Und davon gibt es 3, deswegen 2 hoch 3 gleich 8, weil die Möglichkeiten, wie man die Booleans wählt, voneinander unabhängig sind. Und dann hatte ich so irgendwie ein bisschen gesagt, 2 hoch 3 ist 8. Wenn ich jetzt einen wegnehme, ist 2 hoch 4 2. Und dann, wenn man das dann macht, kommt man beim neutralen Element der Multiplikation raus. Und das ist halt eine Sache, die für mich natürlich ist, weil ich es gewohnt bin, über neutrale Elemente nachzudenken. Das habe ich, ist mir im Studium beigebracht worden. Aber das ist natürlich nicht jedem unserer Hörer und Hörerinnen irgendwie eindeutig. Deswegen habe ich noch mal eine bessere Erklärung dafür. Wir fangen an bei dem Beispiel, wie gesagt, mit dem Produkttyp mit 3 Booleans. Wie gesagt, 2 hoch 3 ist 8, ist unsere Gesamtkardinalität. Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir einen dieser Booleans wegnehmen. Also anstatt halt, dass wir 3 Booleans eintragen können, wir können irgendwie True, True, False haben oder sowas, haben wir jetzt nur noch 2. Also wir können zum Beispiel nur noch True, True sagen und das False passt nicht mehr rein. Das reduziert jetzt unsere Optionen dergestalt, dass wir durch 2 teilen müssen. Denn wir hatten ja gesehen, wenn wir einen Boolean mehr hinzunehmen, können wir mit 2 multiplizieren, weil wir halt quasi alle bestehenden Optionen haben und dann halt entweder die Option True haben oder nochmal alle bestehenden Optionen mit dem letzten Feld False.
Das ist halt
Wenn wir
quasi
das
so
halt
ein
also
Bit.
rückwärts abwickeln, genau, das ist halt ein Bit, was wir hinzufügen und damit multiplizieren wir die Kardinalität mal 2.
Genau.
Wenn wir das also wegnehmen, dann teilen wir durch 2. Wir gehen also bei dem Produkttyp mit 3 Feldern und der Kardinalität 8 runter. 8 durch 2 macht 4. Und das ist ja auch genau, was wir sehen, wenn wir 2 hoch 2 rechnen, dann kommen wir bei 4 raus. Wenn wir das nochmal machen, wir haben einen Produkttyp, der nur noch ein Boolean enthält, haben wir 2 hoch 1, also 2, weil wir ja die 4 nehmen und durch 2 teilen. Und damit sind wir dann bei 2. Und wenn wir das Ganze dann nochmal machen, dann ist hoffentlich damit dann jetzt klar, dass wir bei 2 durch 2 rauskommen, also 1. Das ist, was ich meinte mit, wir kommen bei dem neutralen Element der Multiplikation raus an der Stelle, was nämlich 1 ist. Dadurch, dass wir ja, die Reihe ist ja quasi, die wir bilden, 2 hoch 3, 2 hoch 2, 2 hoch 1, 2 hoch 0 und das ist dann 1. Weil wir nichts mehr multiplizieren und dann bleibt halt nur das neutrale Element übrig, weil wir alle Sachen, die wir vorher eventuell multipliziert haben, durch Division wegnehmen und dann bleibt halt nur noch die 1 übrig. Und bei der Addition dann ganz analog, wenn wir halt 2 plus 2 plus 2 gleich 6 haben, wenn wir 1 wegnehmen, machen wir minus 2, kommen bei 4 raus. Also 2 plus 2 ist gleich 4. Wir nehmen noch 1 weg, kommen bei 2 raus. 2 ist gleich 2. Wir nehmen noch 1 weg und wir kommen bei 2 minus 2 an, ist gleich 0.
Ja.
So, mit diesem Kontext können jetzt unsere Hörer eventuell nochmal die letzte Folge rekapitulieren oder zumindest entsprechend der Kapitelmarke die entsprechende Stelle nochmal suchen und von da anfangen, falls die Erklärung beim letzten Mal verwirrend war.
Sehr gut.
Was auf jeden Fall nicht verwirrend ist, ist die Tatsache, dass ich in mein Postfach geschaut habe und in dem Postfach lag ein Papperzeugnis, eine Postkarte. Wir sehen hier auf der Bildseite zunächst eine bestimmte Perspektive, die man tatsächlich auch auf dem Wikipedia-Artikel zu diesem Ort sehen kann. Das ist hier dieselbe Perspektive. Nicht dieselben Fotos, aber dieselbe Perspektive kann man hier erspähen. Sobald ich dann sage, wo dieser Ort ist, kann man das dann nachgucken. In dem Fall in der englischen Wikipedia. Na, es ist auch in der deutschen Wikipedia das oberste Bild, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir sehen hier ein Waldstück, quasi rollende Hügel. Ja, nicht rollende Hügel, ein bisschen gehobenere Hügel, ne? Eine etwas interessantere Landschaft topologisch.
Ein Blick in so ein Tal eigentlich, ne?
Ein Blick in ein Tal, ne? Von Hügeln umsäumt, dicht bewaldet und wir sehen diese Waldlandschaft zu verschiedenen Zeiten des Jahres. Wir sehen sie einmal im Nebel liegen, ja, eventuell im Morgennebel. Die Bäume haben noch nicht sehr viel Blätter, also vielleicht irgendwie zu Beginn des Frühlings oder sowas. Dann halt im Sommer alles dicht begrünt. Wir sehen außerdem hier eine Schneeperspektive, die Bäume entsprechend unbelaubt. Und wir sehen noch mal eine, ja, wahrscheinlich Abend, die goldene Stunde. Die Hügel in den Schatten gehüllt, während ja am Himmel der Himmel noch orange-gelb leuchtet. Umseitig lesen wir. Herzliche Grüße an den Schlüsseltechnologie-Podcast aus dem Süden Schwedens. Als treuer Hörer freue ich mich auf jede neue Folge und möchte mich mit diesem Bildergruß für eure lehrreichen und unterhaltsamen Sendungen bedanken. Der Nationalpark Söderrosen, geschrieben Söderrasen, aber das A mit so einem Kringel drüber, deswegen, ich glaube, das wird Söderrosen ausgesprochen.
Wie bei Wasser.
Liegt eine Dreiviertelstunde von uns entfernt und wird zu allen Jahreszeiten gern besucht. Macht weiter so. Gruß, Axel.
Sehr gut.
Natürlich auch adressiert an Tyskland.
Selbstverständlich. Wie soll das sonst ankommen? Finde ich gut.
Genau. Wenn ihr es Axel gleich tun wollt und uns einen Bildergruß oder einen anderen, zum Beispiel auch Wortgruß, wie hier geschehen, zukommen lassen wollt, denn wie gesagt, dieser Podcast ist ja nicht werbefinanziert oder sowas, aber das motiviert uns, dann könnt ihr diese Podkarte, genau, die Podkarte könnt ihr richten. Das Kofferwort aus Postkarte und Podcast. Die Podkarte könnt ihr richten an Stefan Majewski, das ist mein Name. Postfach 50 0109 in 01031 Dresden. Das ist auch genauso zu sehen, wenn ihr auf die Webseite geht, schlüsseltechnologie-podcast.de und dann unten auf Impressum klickt.
Top. Ich bin ja immer beeindruckt. Also es ist ja ein nachvollziehbarer Gedanke, dass Menschen so, wenn sie im Ausland leben, so ein bisschen Kontakt mit der Heimat und der Muttersprache halten. Und da ist Podcast natürlich ein angenehmes Medium. Aber es ist natürlich beeindruckend, wenn man ausgerechnet so einen Podcast hier dafür wählt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das so machen würde.
Also bei unseren ganzen englischen Technikbegriffen oder was? Wir bemühen uns sehr darum, die deutsche Sprache zu fördern im Technik-Genre.
Ja, deswegen sagen wir auch immer Streuwertfunktion, genau.
Ganz genau. Auch wenn ich dich jedes Mal danach fragen muss, wie der Begriff heißt.
Ja, ich wollte damit nur sagen, ich bin so ein bisschen überrascht. Aber alles cool, ich freue mich. Sehr gut.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt in die Folge.
Genau.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Kamustar, Timeless.
Hallo, Cyril.
Und Kamustar an alle unsere ZuhörerInnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Die Folge 73 ist es heute. Und ihr merkt es vielleicht, wir haben mal wieder die Rollen getauscht.
Ja, richtig.
Das machen wir ab und zu. Ich glaube, wir haben den April-Scherz diesmal verpasst. Das letzte Mal war es ja unsere April-Scherz-Folge, aber ich denke mal, das ist jetzt hier einfach eine ganz normale Serie. Und das mit den April-Scherzen, das lassen wir noch langsam sein. Wir sind aus dem Alter raus als Podcast hier. April-Scherz uns ausdenken zu müssen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall nicht aus dem Alter raus, indem wir drüber nachdenken, einfach nochmal den Beruf zu wechseln, was ganz anderes zu machen. Wir machen heute was mit Holz. Teil 2.
Genau, ja. Ich habe gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal gut angekommen ist oder nicht. Es gab jedenfalls keine Beschwerden, ne? Aber wir kriegen irgendwie sowieso relativ wenig Feedback, deswegen ist es eigentlich, gibt es dazu eigentlich keine Informationen vermutlich, ne?
Das nehmen wir einfach so hin. Ja, wenn die Leute sich nicht bei uns beschweren, dann ist halt damit die implizite Akklamation erfolgt. und letztendlich, das ist ja auch das Charmante an so einem kleinen Podcast. Wir versuchen hier nicht auf Quote zu gehen. Ich meine, wir gucken ab und zu mal unsere Download-Statistiken an und sehen irgendwie, aha, manche Folgen werden doch mehr angeklickt, runtergeladen, gehört als andere. Ich sehe ja nur die Downloadzahlen. Ich sehe jetzt nicht, ob dann tatsächlich auch die Leute das bis zu Ende hören. Das ist jetzt hier nicht eine derart enge Analytik, wie das bei Spotify der Fall wäre. Aber man sieht schon, dass es irgendwie unterschiedliches Interesse gibt an den Folgen. Aber wir sind darauf nicht angewiesen, sondern wir machen das, was uns interessiert, wonach uns der Sinn steht, was man mal klären muss und natürlich auch, wo ich kompetent bin, Dinge zu sagen. Oder wo du halt kompetent bist, daran Dinge zu sagen. Als wir jetzt uns überlegt hatten in der Vorbereitung der Sendung, ich hatte im Prinzip gesagt, wir müssen nochmal Teil 2 von Holz machen. Und es hat sich ja nun ergeben, dass wir gerade letztes Mal diesen Schluss hatten, ja, wo ich so ein bisschen Algorithmen und Datenstrukturen reflektiert habe, dass die Programmierung eben aus den Algorithmen besteht, also dass wie man mit dem Rechnen umgeht und die Datenstrukturen, das was, also was die Sachen sind, die von diesen Algorithmen manipuliert werden. Und der Holzbau als solcher ist ja vergleichbar in der Struktur. Und in diesem Sinne haben wir in Folge 53 damals im ersten Teil unserer ja jetzt offensichtliche Reihe über Holz, über Datenstrukturen geredet, nämlich über Materialien. Das was, das Subjekt, nee, das Objekt dieses Tätigkeitsbereiches. Und diesmal geht es nun um das Prädikat quasi, um die Methodik, die Fertigungstechniken.
Genau. Du meinst also, ab 2 ist es schon eine Serie?
Also, rein formal gesehen, ne, ist das ja jetzt eine Folge, weil eine Sache folgt auf die andere. Und ich würde sagen, ab 3. Mal ist es Tradition. Das müssen wir dann nächstes Jahr sehen, ob wir das durchhalten.
Ja, gut. Wie gesagt, also Beschwerden werden noch entgegengenommen. Gutes Zureden wird auch entgegengenommen, aber okay. Dann sehen wir doch mal, wie sich das entwickelt. Also wir haben ja letztes Mal über die Materialien gesprochen. Das hattest du gerade schon gesagt. Und jetzt wollte ich dieses Mal so ein bisschen über Technologie sprechen. Ich bin gar nicht sicher, wie genau ist denn dir der Begriff Technologie geläufig?
Ich meine, Technologie ist ja erstmal so ein Gattungsbegriff für die Hochformen von Technik. Also halt ja eine höhere Komplexitätsstufe von Technik. In Abgrenzung zur Natur, also einfach so vom intuitiven Sprachgebrauch her. Also ich würde halt, ich sehe eine Mikrowelle ja durchaus als Technologie an. Ich würde, ich weiß nicht, ein Feuerzeug, ja, ist auch noch Technologie. Feuer allgemein ist eine Technik in dem Sinne, ne? Also es ist eine Technik, aber es ist nicht Technik.
Also
so vom Wortgefühl her.
Das ist richtig. Was Technologie aber auch und besonders in meinem Fach meint, ist sozusagen die Gesamtheit von Materialien, Techniken und Arbeitsabläufen, die zum Herstellen eines Produktes erforderlich sind. Also auch. Also
ihr könntet dann euch quasi mit der Tischtechnologie befassen, wenn ihr einen Tisch anfertigen wollt.
Ja, genau. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel. Aber für irgendein Werkstück kann man sozusagen eine Technologie aufstellen und sagen, ich brauche dazu diese und jene Arbeitsmittel für diesen und jenen Werkschritt.
Dann kann man ja im Prinzip auch sagen, dass wir hier gar auch ganz oft Technologie besprechen, aber halt in dem Sinne, es ist ja wortwörtlich der Schlüsseltechnologie-Podcast, das steckt ja schon im Namen drin, aber dass wir dann halt so in bestimmten Folgen halt sagen, irgendwie die Datenbankenfolge war jetzt die Besprechung von Datenbankentechnologie auf der gröbsten Körnigkeitsstufe.
Genau, ja, richtig. Ne, also damit sind ja halt die Mittel gemeint, die da zur Verfügung stehen. Ne, wir haben sogar auch über die Anwendungsreihenfolge gesprochen. Ja, dann passt das eigentlich ganz gut. So, und das würde ich heute eigentlich ganz gerne mal ausprobieren, anhand von einem relativ einfachen Beispiel. Nämlich
ich dachte ja, als wir so in der Vorbereitung besprochen haben, ein relativ einfaches Beispiel von einem einfachen Stück, was man anfertigen könnte, war natürlich so das, was ich so gedacht habe, so ein Stuhl, ein Tisch. Ja, wahrscheinlich auch, weil das irgendwie die offensichtlichsten Tischlereiprodukte sind, mit denen man so irgendwie in Kontakt kommt. Ein Regal, ein Schrank und sowas. Und da habe ich jetzt offenbar schon sehr viel zu weit gedacht, denn du hast etwas sehr viel Einfacheres gefunden, an dem man eine ganze Stunde lang rumdiskutieren kann.
Ja, gut, wie lange wir daran rumreden, werden wir das sehen. Aber was ich mir mal.
In der Ausbildung habt ihr noch länger dran gesprochen.
Was ich mir mal überlegt habe, ist, dass man einfach mal eine Leimholzplatte herstellt aus Schnittholz, sodass man also sozusagen aus dem Sägewerk einheitlich dicke Bohlen oder Bretter vor sich liegen hat. Und die dann zu einer sauber geglätteten, ebenen Leimholzplatte verbindet, mit der man dann weiterarbeiten kann. Aus der man dann zum Beispiel eine Tischplatte machen kann oder eine Schrankseite oder eine Wandverkleidung oder was auch immer.
Also ich habe zum Beispiel, hätte ich jetzt mir einen Plan gemacht, dass ich jetzt irgendeine Platte herstellen möchte, die 9 mm dick ist, und dann gehe ich in den Baumarkt oder wo auch immer man als professioneller Tischler hingeht und sehe dann vielleicht, es gibt irgendwie Hölzer, die 5 mm dick sind, das ist nicht dick genug. Und dann gibt es halt als nächstes 10 mm zum Beispiel, und dann müsste man jetzt halt irgendwie das 10 mm Ding nehmen, was auch nicht, wo auch eventuell mehrere von diesen 10 mm Dingern nicht ganz zusammenpassen, weil das nicht Millimeter oder Mikrometer präzise schon vorgeschnitten ist, und dann das dann halt in eine Form bringen, wo man das dann tatsächlich kombinieren kann und dann diese gewünschte Zieldicke erreichen kann am Ende.
Würde ich so nicht sagen. Also das Hauptproblem bei deinem Beispiel ist, dass die Dicken viel zu niedrig sind, also viel zu gering, weil in dem Größenverhältnis spricht man eigentlich nicht so sehr von massiven Holzplatten, weil das schlicht und ergreifend zu dünn ist, die würden brechen, sondern in den Stärken...
Okay, 10 mm ist jetzt, ja, ist sehr dünn, ja.
Ja, in den Stärken spricht man eher von Sperrholz oder dann auch Spanplatten oder solchen Sachen mit entsprechenden Oberflächenbeschichtungen, die das Brechen verhindern. Aber wenn man, sag ich mal, auf 20 mm geht oder so, 19 mm ist tatsächlich so ein gängiges Handelsmaß für Plattenwerkstoffe, dann würde man davon ausgehen, dass eigentlich die Materialqualität im Baumarkt nicht an handwerkliche Ansprüche heranreicht, zuallermeist. Also es gibt da Ausnahmen, das will ich nicht unter den Teppich kehren, aber die Materialauswahl und die Verarbeitung reicht nicht an handwerkliche Ansprüche heran zumeist.
Ja, da braucht man dann den Fachhandel. Also genauso wie wir auch nicht in den Mediamarkt gehen würden und dort irgendwie Server holen für unsere Rechenzentren.
Ja, genau.
Einfach nicht die richtige Produktauswahl.
Ich denke, das ist der passende Vergleich. Ja, das ist richtig. Jetzt ist es natürlich so, dass man eben, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tischplatte herstellen will, dass man das zumeist auch aus einem Holz macht, was optisch schön anzusehen ist. Ne? Also einfach was optisch Gefälliges. Und da ist jetzt auch unbedingt, also da sind auch die Holzarten, die für so einfache Plattenwerkstoffe verwendet werden, jetzt nicht unbedingt die, die gefragt sind. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon jemals irgendwo eine fertige Esche-Leimholzplatte habe liegen gesehen. Vielleicht schon, aber dann ist das sehr, sehr selten.
Wenn also man das aus dem Baumarkt kriegt, ist dann eher Konstruktionsholz.
Naja, da kriegst du halt eine Fichte oder eine Kiefernplatte oder eine Buchenplatte oder eine Eichenplatte. Eine Eichenplatte ist natürlich auch was für einen Tisch oder für einen Esstisch oder sowas geeignet wäre. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte, keine Ahnung, eine Ulme oder eine Esche oder, keine Ahnung, eine Erle oder sowas haben, da wird man im Baumarkt eher nicht fündig. Und man hat natürlich wenig Einfluss darauf, dass nach dem eigenen Geschmack oder dem Geschmack des Kunden, sag ich mal, das Holzbild so zu beeinflussen am Ende, dass das auch noch schön aussieht. Das sind immer so die Vorteile, die man hat, wenn man das selber macht.
Ist das dann, kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie man weiß ja so, der Bildhauer an sich, der geht irgendwie hin, hat vielleicht so einen Block Marmor und sowas und sieht dann halt so vorm inneren Auge, wo die Skulptur da ist, die er dann halt rausholen muss. Kann man sich das dann vielleicht auch vorstellen, dass du irgendwie auf so ein Stück Holz raufguckst und dann halt siehst, was du damit irgendwie an Produkten fertigen kannst.
Ja, definitiv.
Wie du da die Schnitte zu setzen hast und sowas.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also wenn man gerade im hochwertigen Schnittholzbereich ist, dann ist es tatsächlich so, ich habe ja im Treppenbau gelernt und da ist es tatsächlich so, dass man zum Beispiel für die Treppenwangen, also die längsten Bauteile an Treppen, für die Wangen und die Handläufe sich einfach besonders schöne, gerade gewachsene Stücke aussucht mit einer optisch gefälligen Maserung und die dann zu den Wangen verarbeitet, während halt zum Beispiel Bohlen, die Holzfehler haben, man eher für kürzere Stücken verwendet, eben zum Beispiel für die Stufen, weil man diese Holzfehler dann eben durch die passende Aufteilung in kleinere Stücke einfach rausschneiden kann. Das ist so ein relativ einfaches Beispiel, was man da machen würde. Aber genau darum geht's. Zuallererst mal muss das irgendwie alles zerschnitten werden, bevor man das irgendwie weiterverarbeiten kann. Und da fällt mir auf, ich habe tatsächlich schon einen Schritt ausgelassen. Ich habe nämlich hier mit dem Schritt 1 Auftrennen angefangen. Aber tatsächlich wäre ein grober Längszuschnitt der erste Schritt, wenn ich nämlich zum Beispiel eine 5 Meter lange Bohle habe und will aber nur ein 2,50 Meter langes Tischblatt oder sagen wir mal 2,30 Meter oder 2,40 Meter oder sowas, dann müsste ich natürlich diese 5 Meter Bohle erstmal in der Mitte zerteilen, damit ich nicht mit so einem 5 Meter Stock in der Gegend rumhantieren muss, sondern dass das irgendwie handlichere Größen hat. Aber danach können wir dann ans Auftrennen gehen.
Und da würdest du dann wahrscheinlich hier mit dem Handwerkzeug kommen, weil diese 5-Meter-Bohle nicht so handlich ist. Oder wie?
Mit dem Handwerkzeug, was meinst du? Auftrennen?
Wenn im Sinne von, dass du nicht dieses ganze 5-Meter-Stück irgendwie in die Hand nehmen und buxieren musst, oder?
Ja, genau. Also erstens ist es natürlich so, wenn du zum Beispiel eine Bohle hast, die jetzt nicht exakt gerade gewachsen ist, dann würde man sozusagen, um einen vollständigen geraden Schnitt zu setzen, mehr Abfall erzeugen. Während, wenn man die 5-Meter-Bohle erst in der Mitte zerteilt, erzeugt man einfach weniger Abfall, um einen komplett durchgehend geraden Schnitt zu erzeugen, der die gesamte Materialbreite und Dicke erfasst. Also die gesamte zur Verfügung stehende Breite und Dicke. Ne? Dieser erste Trennschnitt, da gibt es verschiedene Werkzeuge, mit denen man das machen kann. Das Einfachste wäre vielleicht sowas wie eine Kettensäge oder auch eine Handkreissäge oder sowas, wo man das einfach auf dem Holzstapel selbst abschneiden kann. Da hat man dann so einen Holzstapel, legt da irgendwie so ein paar Leisten unter, damit man nicht in das darunterliegende Brett schneidet. Man kann das dann einfach zum Beispiel mit einer Kettensäge einfach durchschneiden, weil die erste Schnittführung nicht besonders, vielleicht nicht präzise, aber nicht besonders sauber sein muss.
Ja.
So. Danach geht es ans Auftrennen. Das bedeutet, ich werde also der Länge nach an diesem Brett entlang schneiden und um erstmal einen initialen geraden Schnitt, eine initiale gerade Kante zu erzeugen. Und dann, je nachdem, wie breit dieses Brett ist, unterschiedlich breite Lamellen runterschneiden. Das macht man, weil man nicht einfach nur die gesamte Breite von so einer Bohle verwenden kann oder sollte, wenn es eine Leimholzplatte sein soll. Da haben wir tatsächlich auch
in der letzten... Lamellen, heißt das jetzt nicht, wir ändern die Dicke, sondern wir gehen entlang einer der zwei längeren Dimensionen, also die mittellange Dimension quasi.
Ja, genau, das ist richtig. Na, also die Dicke nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben an und schneiden sozusagen in der Breite von dem Brett einfach Streifen raus.
Ja. Ich war jetzt nur gerade von dem Wort Lamellen verwirrt, weil ich das sonst so nicht gewohnt bin zu hören. Streifen ist wahrscheinlich das, was ich jetzt eher intuitiv empfinden würde als Begriff dafür, ja.
Ja, die Nomenklatur ist da auch schwierig, weil das tatsächlich regional unterschiedlich ist und tatsächlich auch teilweise von, von Werkstatt zu Werkstatt so ein bisschen schwankt. Aber ja, sagen wir mal, also der fachlich korrekte Ausdruck wäre wahrscheinlich, ja, selbst das nicht, aber vielleicht Kanteln? Ich bin unsicher.
Also wahrscheinlich, wenn du dann hier genug Termini eingeführt hast, können unsere Zuhörer dann GeoGuessr spielen, wo du denn gelernt hast und so weiter.
Ja, genau.
Anhand deines lokalen Jargons.
Diese Arbeit wird heutzutage zuallermeist mit Kreissägen ausgeführt. Ich denke, eine Kreissäge, davon hast du wahrscheinlich eine Vorstellung, oder? Also ein Gestell mit einer horizontalen Achse drin, auf der ein Sägeblatt aufgefädelt ist, was dann einfach da rotiert.
Ja.
Ja.
Das ist auch, ich glaube, das hatten wir schon im Werkunterricht damals. Das war die Maschine, die nur der Lehrer verwenden durfte.
Ja, vollkommen richtig, ja.
Und die Werkbänke, wo dann die Schüler tatsächlich tätig waren, da waren dann eher die kleineren Werkzeuge. Ich meine, klar, die haben auch Zähne und sowas. Und ich habe mir auch da mal ein, zwei Mal in den Finger geschnitten, aber es war nur in den Finger geschnitten und nicht der Finger ab.
Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist so, dass ich im Augenblick mitwirke an einem Projekt hier bei mir im Ort, wo Dinge zu bauen sind für und in Zusammenarbeit mit Jugendlichen. Und da ist das schon so ein bisschen ein Problem, dass ich gewisse Dinge einfach nicht von den Jugendlichen ausführen lassen kann. Ne? Also alle Arten von Kreissägen. Weil
die motorische Präzision noch nicht da ist oder.
Nee, weil tatsächlich das auch nach dem Jugendschutzgesetz verboten ist, dass Jugendliche mit derartigen Maschinen arbeiten.
Ja.
Nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz genau genommen. Aber das ist jetzt was ich mir auch, nachdem ich einen entsprechenden Lehrgang bei der Berufsgenossenschaft erhalten habe, das würde ich tatsächlich auch nicht machen, weil die Risiken da teilweise zu groß sind. Es ist nicht so, dass man den Jugendlichen das nicht zutrauen kann, aber es ist einfach schwierig. Das ist tatsächlich auch wirklich ein Haftungsproblem. Also ich bin ja sonst nicht so ein Freund von solchen Haftungsfragen, aber das ist echt auch schwierig, weil da können schon fiese Sachen passieren mit diesen Maschinen. Das kann man nicht anders sagen.
Ja.
In einer Tischlerei werden heutzutage für diese Sachen hauptsächlich auch Formatkreissägen verwendet. Da ist es so, dass an dem Gestell eben noch ein Schiebeschlitten mit dran ist.
Ich verweise auch hier auf unsere Shownotes, da hast du hier einen entsprechenden Link zu dem Wikipedia-Artikel Formatkreissäge mit aussagekräftigen Bildern.
Richtig. Und da ist so ein Schiebeschlitten dran und da kann man also auch, sag ich mal, Hölzer mit größeren Querschnitten bequem auf diesen Schiebeschlitten auflegen und dann mit wenig Kraftaufwand an dem Sägeblatt vorbeiführen. Also man muss dann nicht diese ganze Reibung überwinden von der Holzbohle auf dem Maschinentisch, sondern das
was ist... Was man ja auch will, weil wenn man da jetzt großen Kraftaufwand hätte, würde man dann irgendwie ins Zittern kommen vielleicht und dann würde das ja die Präzision des Schnittes beeinträchtigen.
Ja, genau. Solche Dinge spielen da alles eine Rolle, ja. Und das sind aber so schöne Rolltische und dann geht das relativ einfach. Für das Auftrennen selber benutzt man spezielle Auftrennblätter. Was ich dazu im Kurzen sagen kann, ist, dass das sozusagen grobe Blätter mit wenigen Zähnen sind. Also das bedeutet, durch die wenigen Zähne auf dem Blatt erhält man eine relativ grobe Schnittqualität, aber man kann höhere Schnittgeschwindigkeiten fahren, weil, wie wir das jetzt in den weiteren Arbeitsschritten hören, das Holz sowieso noch geglättet werden muss. Über verschiedene Maschinen.
Wie Ergibt sich das, dass man da mit einer höheren Geschwindigkeit fahren kann, weil da weniger Späne sind und dafür größere, oder?
Nee, weil weil der einzelne Zahn in der Geometrie so ausgebildet ist, der hat zum Beispiel eine größere Spanlücke und dann ist der Abtrag von dem einzelnen Zahn höher. Die Spanlücke ist eigentlich das Hauptding an dem Ganzen. Das geht sehr weit in Schneidengeometrie rein, jetzt merke ich gerade.
Ja.
Das wäre nochmal eine extra Folge, glaube ich, Schneidengeometrie.
Ich werde mal einfach, wenn immer du sagst, das wäre eine weitere Folge, werde ich einfach mal hier einen Punkt machen in unserem Planungspad. Wie gesagt, wir haben eventuell, wenn wir es noch ein drittes Mal machen, wird es eine Tradition und da müssen wir natürlich hin.
Ja, also das geht relativ weit in Schneidengeometrie rein. Es ist tatsächlich so, dass man einfach mit gröberen Zähnen eine größere Spanlücke hat und deswegen der einzelne Zahn deutlich mehr abnimmt und man damit einfach höhere Vorschubgeschwindigkeiten fahren kann.
Jetzt haben wir also unsere groben, was hat das gesagt, Lamellen.
Ja,
genau. Aus der Bohle quasi entnommen.
Genau, also wir haben jetzt so eine Bohle genommen und haben die der Länge nach in Streifen geschnitten. Unabhängig davon, wie hoch oder breit oder was auch immer die sind. Das ist erstmal egal an der Stelle. Und die sind jetzt außenrum, also haben die sozusagen zweimal einen Sägeschnitt aus dem Sägewerk, der ziemlich grob ist, und nochmal an zwei anderen Seiten einen Sägeschnitt, den wir selber hinzugefügt haben, der auch ziemlich grob ist. Und was wir jetzt machen, ist ans Abrichten gehen.
Also jetzt wird die Lamelle stubenrein.
Ah ja, das ist den hatten wir ja schon bei der Vorbesprechung, ne?
Nee. Ja, na klar, das ist... es ist halt wirklich, das Wort Abrichten habe ich noch nie in einem anderen Kontext gehört, außer Training für Haustiere und so weiter.
Ja, tatsächlich ist das, was man mit Abrichten in der Tischlerei und zum Beispiel auch in der Metallarbeitung und in der Steinbearbeitung meint, dass man eine plane und ebene Fläche erzeugt. Ich muss da leider auch wieder auf die Wikipedia verweisen, man möge sich das gerne mal sich das Foto dazu angucken oder die beiden Bilder, die da im verlinkten Wikipedia-Artikel enthalten sind. Was wir hier haben, ist im Wesentlichen eine Messerwelle. Also eine Welle, man kann sich vielleicht eine Welle vorstellen mit einem Durchmesser von, sagen wir mal, 6 bis 8 Zentimeter. Und diese Welle verläuft waagerecht. Und vor und hinter dieser Welle befinden sich ein Aufnahme- und ein Abnahmetisch. Der Abnahmetisch ist exakt auf der gleichen Höhe wie der Schneidenflugkreis der Messer, die auf dieser Welle angebracht sind. Und
so quasi, dass eben das Werkstück, wenn es dann entsprechend von den Messern was abgeschabt bekommt, danach genau dort auf den Tisch hinaufgleiten kann.
Genau, richtig. Und der Aufnahmetisch oder, wie ist es hier beschrieben? Aufnahmetisch, genau. Der Aufnahmetisch ist um die angestrebte Abnahmedicke tiefer ist der Schneidenflugkreis. Das bedeutet, wenn ich jetzt da ein Werkstück auflege, dann fährt das sozusagen in diese Messerwelle rein und direkt danach hinten auf den Abnahmetisch und dann kann ich das sozusagen da durchschieben. Wenn das Werkstück jetzt auf irgendeine Art und Weise krumm ist, dann würde dadurch, dass es hinten eben aufliegt und vorne nach unten wegragt, würde die entsprechende Höhe immer relativ zum Abnahmetisch abgenommen werden.
Also quasi, sobald du es dann rüberschiebst, schiebst du es auf der Abnahmeseite rüber, damit dort die glatte Oberfläche, die Ausrichtung der glatten Oberfläche erhalten bleibt.
Ja, das lässt sich aber tatsächlich auch nicht anders machen. Also die Maschine, wenn du dir die anguckst, wenn du dir das Foto anguckst, was da als erstes im Wikipedia-Artikel ist, dann ist... Ja. Links im Bild der Abnahmetisch und rechts der Aufnahmetisch. Und man kann das halt nur entlang dieser Messerwelle, also man kann das gar nicht anders da drüber schieben. Das ist halt einfach so.
Naja gut, ich meine, du könntest es halt schieben, indem du halt quasi auf der Aufnahmeseite drückst. Aber du willst ja eigentlich auf der Abnahmeseite drücken, damit die Ausrichtung, die es jetzt immer auf der Abnahmeseite hat, erhalten bleibt und ja, das dann halt wirklich gerade wird und sich nicht irgendwie krumm formt oder sowas.
Genau, wenn man jetzt auf dem Aufnahmetisch zu sehr drücken würde, dann würde man eventuell diese Krümmung dann doch wieder übertragen. Das ist richtig. Das ist so ein Detail. Ja, genau. Das ist so ein Detail beim Abrichten, dass man tatsächlich nur ganz am Anfang auf dem Aufnahmetisch schiebt und sobald also irgendwie ausreichende Länge auf dem Abnahmetisch ist, dann nur noch auf dem Abnahmetisch drückt. Ja, das ist richtig. Also dass das Werkstück dann nur noch auf dem Abnahmetisch geführt wird. Ja.
Zu diesem konkreten Foto würde ich auch noch fragen, ist da einfach jetzt gerade eine Sicherung über der Messerwelle drüber? Weil da ist halt so eine Metallplatte, die so leicht rundlich ist. Ja, an der Stelle, wo die Messerwelle sein sollte,
ja.
Kann ich davon ausgehen, dass das dann weggenommen wird, wenn man dann tatsächlich dann ein Werkstück darüber schieben will.
Ja, das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Das ist eine Werkzeugverdeckung. Und die wird also beim Arbeiten mit der Abrichte nur so weit geöffnet, wie man das eben braucht, um das Werkstück darüber zu schieben, sodass man nicht versehentlich in die ansonsten offen liegende Messerwelle greifen kann. Weil auch also diese Maschine.
Also, hier die Kante quasi jetzt auf der Vorderseite von uns gesehen, wo du das Werkstück ausrichtest, und dann machst du das halt so weit auf, dass gerade die Breite von dem Werkstück da mit der Messerwelle in Kontakt treten kann.
Ich könnte diese Verdeckung von hinten, von dem Anschlag wegziehen.
Ach, hinten ist der Anschlag, na gut, dann halt so rum.
Ja, also, ne, aber der,
ja.
Diese Werkstückverdeckung ist quasi im vorderen Bereich arretiert und ich könnte die sozusagen nach vorne rausziehen.
Ja.
So wie es hier dargestellt ist, und dann habe ich quasi im hinteren Bereich ein Stück von der Messerwelle freigelegt und kann dann in dem Bereich arbeiten. Und das sollte man tatsächlich auch nur so weit freilegen, wie es eben nötig ist, damit man eben nicht versehentlich reingreifen kann. Weil auch diese Maschinen Verletzungen verursachen können. Denen ist es egal, ob sie ein Stück Holz oder einen Knochen hobeln sollen.
Ja, genau. Ne? Das möchte man vielleicht nicht ausprobieren.
Mhm.
Arbeitsschutz ist ja auch eine der großen Errungenschaften so in den letzten 200 Jahren oder sowas im Zuge der Industrialisierung. Oder das ist halt, was so in der ersten Teil der Industrialisierung so ein bisschen gefehlt hat.
Ja,
und
das ist
dann
richtig.
Halt mehr an Wertschätzung gewonnen hat und auch an gesetzlicher Verankerung.
Genau. So, jetzt haben wir also, nachdem wir das also da fachgerecht und BG-gerecht über diese Abrichte geschoben haben, nur noch drei sägeraue Flächen und eine glattgehobelte Fläche. Das ist schließlich eine Abrichthobelmaschine, weil das auch diese Messerwelle auch eine Hobelwelle ist. Und was wir jetzt noch brauchen, um damit weiterverfahren zu können, ist eine Winkelkante, die rechtwinklig zu der eben geschaffenen Planfläche erstellt werden muss. Also auch wieder eine plane, ebene Fläche, die aber exakt orthogonal zu der jetzt gerade geschaffenen liegt. Und dazu gibt's...
Also rechtwinklig.
Genau, richtig. Und dazu gibt's einen Anschlag, der auf dem Maschinentisch befestigt ist, der eben genau rechtwinklig zu dem Maschinentisch befestigt ist. Und an den wird dann die gerade geschaffene Fläche angelegt, sodass man dann eine weitere Fläche rechtwinklig dazu erzeugen kann, die auch eben und plan ist.
Ja.
Das, denke ich, ist dann im Wesentlichen das Gleiche. Man muss dann nur ein bisschen anders schieben und auf die Druckpunkte achten entsprechend und so, aber das funktioniert vom Grundprinzip her gleich.
Ich wollte jetzt gerade rein intuitiv sagen, ja, das ist ja dann Handwerk, aber das ist natürlich alles Handwerk hier.
Ja, also theoretisch könnte man auf so eine Abrichte schon auch mit einem Vorschubapparat arbeiten, aber auch das ist jetzt gar nicht mal so einfach, wie man sich vorstellt. Und in die Hand nehmen muss man es dann trotzdem noch, habe ich festgestellt, auch wenn man ein Vorschubapparat hat. Gut. So, wir fassen nochmal zusammen. Was wir jetzt also haben, sind zwei immer noch sägeraue Flächen, die über Eck aneinander liegen, und zwei plane, ebene Flächen, die auch über Eck aneinander liegen, die exakt 90 Grad zueinander stehen.
Also wenn ich mir jetzt so ein klassisches Holzbrett halt vorstelle, was eine sehr lange Kante hat, eine nicht so lange Kante und eine sehr schmale Kante, dann haben wir jetzt quasi haben wir ja vier lange Seiten, von denen halt zwei eher breit sind und zwei eher dünn. Und wir haben bis jetzt eine breite und eine dünne Seite behandelt. Plan
Richtig.
Gemacht.
Man spricht da von Breit- und Schmalflächen, ja.
Ja, sehr gut.
Also das ist tatsächlich eine Breitfläche und eine Schmalfläche haben wir jetzt sozusagen plan und eben, genau, und rechtwinklig zueinander. Und eben die gegenüberliegende Breitfläche und Schmalfläche sind jetzt noch zu bearbeiten.
Und man könnte ja nochmal sagen, weil du sagst Plan und Eben, ne? Das sind ja, das haben wir auch in der Vorbereitung, hatte ich das auch kurz aufgemerkt, dass das ja auch unterschiedliche Sachen sind. Dass ja eben das Gegenwort zu rau ist. Also
ja.
Halt, ja, wir haben eine Glättung vorgenommen, eine grundmäßige Glättung zumindest. Das ist ja jetzt noch nicht poliert oder sowas, aber also halt, es ist eine Fläche, die nicht mehr rau ist, wie das halt so ein grobes Sägeblatt irgendwie machen würde oder halt, ja, was halt aus dem Sägewerk kommt. Ich glaube, wenn man schon mal so Bohlen gesehen hat, die aus dem Sägewerk kommen, da hat man eine Vorstellung davon, dass die sehr rau sind. im Vergleich zu dem Holz, mit dem man so im Alltag interagiert in Form von Möbeln. Und das ist halt eben. Und der Plan hingegen ist nicht eine Eigenschaft, ob es örtlich einen Höhenunterschied gibt, was sich dann eben halt in Rauigkeit äußert, sondern ob es auf der großen Skala einen Höhenunterschied gibt, also ob das Werkstück halt gebogen ist, ob es eine Kurve beschreibt oder eine Gerade beschreibt.
Richtig, genau. Also tatsächlich, das wäre, da wäre vielleicht das englische Wort plane als Ebene.
Ja.
Also eine flache Ebene tatsächlich, das, was man sich dazu nehmen könnte. Das Ding ist halt, nur weil eine Sache, also nur weil ich jetzt in Norddeutschland bin und da alles eben ist, heißt das nicht, dass mein Acker keinen Maulwurfshügel hat, ne?
Naja, gut, oder halt auf der anderen Seite gesagt, nur weil das Feld in Norddeutschland eben aussieht, heißt das nicht, dass die Erdoberfläche plan ist.
Oder so, genau. Ne? Also das sind durchaus zwei Dinge, die man nicht unbedingt durcheinander schmeißen sollte, ja. Richtig.
Ja. Also jetzt haben wir natürlich den Zorn der flache Erde Freunde auf uns gezogen. Wir wissen ja, the Flat Earth Society has Fans all around the globe.
Ja, ich bitte nicht. Ich muss echt sagen, also ja, mit deren Zorn kann ich leben.
Den tragen wir als Ehrenabzeichen, wenn wir ihn bekommen.
Definitiv. So, dann kommt Schritt 3, das Aushobeln. Und was wir jetzt machen, ist, wir erzeugen quasi zu den beiden geglätteten und geebneten Flächen Flächen, die exakt parallel dazu liegen. Sowohl zu der Breit- als auch zu der Schmalfläche. Und das tut man mit einer dicken Hobelmaschine heutzutage. Bei der dicken Hobelmaschine ist es wiederum so, dass eine ähnliche bis gleiche Messerwelle, wie wir sie gerade in der Abrichte schon hatten, diesmal oberhalb eines Auflagetischs liegt. Die Messerwelle ist dabei fest montiert und der Auflagetisch, der Arbeitstisch, ist in der Höhe verfahrbar und dabei aber immer parallel zu dieser Messerwelle.
Dann also die Laufachse der Messerwelle ist parallel zur Oberfläche des Auflagetisches.
Genau, richtig. Und dann gibt es vor und hinter dieser Messerwelle noch Förderwalzen, sodass ich, wenn ich also die korrekte Höhe eingestellt habe in dieser Maschine und dann ein Werkstück hineinstecke mit der eben geebneten und plangemachten Fläche nach unten in dem Fall, dann wird dieses Werkstück von einer Einzugswalze erfasst und dann maschinell vorgeschoben, an der Messerwelle vorbei und hinten von einer Auszugswalze entgegengenommen, die das Ganze dann hinten wieder aus der Maschine heraus befördert. Und was dann passiert, ist sozusagen, dass ich einfach, naja, hatten wir gerade eine exakt wieder eine ebene und plane Fläche erzeuge, die in dem Fall parallel zu der darunterliegenden Fläche ist. Und das kann ich jetzt...
Dann, also ich meine, aus der Schematik sehe ich ja hier, die Auszugswalze ist ja wahrscheinlich festmontiert auf genau die Höhe, die auch die Messerwelle hat, logischerweise.
Ja.
Gehe ich recht nah an, dass die Einzugswalze dann in irgendeiner Form flexibel montiert ist, also quasi, dass sie sich halt daran anpassen kann, wie groß jetzt das Werkstück genau ist, was da reinkommt.
Ja.
Weil es ist ja im Zweifelsfall nicht bekannt, ne? Da muss es irgendwie eine Federung geben oder sowas.
Ja, das ist im Prinzip richtig. Da gibt es ja heutzutage verschiedene Technologien. Es gibt also Einzugswalzen, die ein ganzes Stück sind. Und es gibt aber auch zum Beispiel Gliedereinzugswalzen, sodass ich Werkstücke von leicht unterschiedlicher Dicke nebeneinander hindurchschieben kann. Wenn ich also zum Beispiel jetzt so schmale Leisten zu hobeln hätte, die vielleicht nur, keine Ahnung, 2-3 Zentimeter breit sind und die am Anfang halt so eine leicht unterschiedliche Dicke haben, weil ich die zum Beispiel unterschiedlich oft über die Abrichte schieben musste, weil die Krümmung der einzelnen Werkstücke unterschiedlich war, dann habe ich mit so einer Gliedereinzugswalze halt das Problem nicht, dass mir einzelne Leisten stehen bleiben, weil sie zu dünn sind oder so. Es gibt da noch eine Reihe von...
Muss dann halt nicht jede Leiste einzeln reinstecken, sondern kannst dann halt da irgendwie ein Dutzend oder was mit eh mal durchschieben.
Ja, theoretisch ist das denkbar, genau. Was man halt ansonsten machen würde, wenn man eine einteilige Einzugswalze hat, dass man eine links, eine rechts reinschiebt. Ne, weil man hat links und rechts jeweils einen Federpunkt, der da Andruck erzeugt, sodass ich also, wenn ich links eine und rechts eine reinschiebe, dann kann ich da zumindest zwei gleichzeitig durchlassen. Aber ja, also da gehen wir schon wieder
relativ... Sofern die nicht gar zu unterschiedlich in der Höhe sind.
Genau. Da gehen wir aber schon wieder relativ weit in die Details rein. Die Auszugswalze ist...
Wie viel Material kann ich da wegnehmen mit so einer Messerwelle? Also ich meine, ich kann ja jetzt nicht, wenn ich sagen will, ich will 5 Zentimeter hoch haben, kann ich jetzt nicht ein Ding reinschieben, was 1 Meter hoch ist oder so. Ne? Also wie viel Material kann ich da wegnehmen?
Ja, also das hängt von der Dicke deines Stromkabels ab, hauptsächlich.
Okay. Dann sagen wir mal, was wir in einem normalen Tischlereiwerkstatt so vorfinden.
Ja, also bei den heutigen Maschinen ist je nachdem, wie man die fährt, man muss auch sagen, da gibt es deutliche Unterschiede, je nachdem, wie hart das Material ist, was ich bearbeite. Also Hart- und Weichholz hatten wir auch in der vorhergehenden Holzfolge schon mal besprochen. Solche Dinge, aber mein Lehrmeister hat unsere Hobelmaschine ziemlich hart gefahren und der sagte, die nimmt einen Zentimeter in Buche, wenn du möchtest. Hm. Das ist allerdings halt schon wirklich eine ziemlich leistungsstarke Maschine gewesen. Hängt natürlich auch immer stark von der Maschine ab, die man da hat.
Ja. Was hat man da so für eine Leistungsaufnahme?
Oh, das kann ich...
Das wird man dann schon in Kilowatt messen, ne?
Ja, ich denke schon, bei den Maschinen dann schon. Hängt natürlich auch wieder davon ab, ne? Wenn das eine schmale Leiste ist, dann habe ich halt auch wieder deutlich weniger Leistung, die ich brauche, als wenn ich irgendwie eine 60 cm breite Platte habe, die ich durchschiebe.
Ja.
Also das ist einfach, die korrekte Antwort ist, kommt drauf an. Muss man einfach so sagen. Aber
das ist wahrscheinlich nichts, was ich auf einer normalen 16 Ampere Sicherung betreiben würde, oder? Oder wenn man sich dann halt zurückhält.
Ich stecke da ehrlich gesagt nicht drin, wie hoch die abgesichert sind.
Okay.
Aber ich glaube, 16 reicht nicht in dem Fall, nee. Nee, für die meisten heutzutage glaube ich eher nicht mehr, dass 16 reicht.
Da hast du dann die Starkstromsteckdose.
Ja, das definitiv. Also Drehstrom hat man da auf jeden Fall bei den Maschinen. Da kommt man nicht drum rum.
Ja, ist ja klar, muss ich auch die Welle drehen.
Selbstverständlich. Jetzt haben wir das also alles ausgehobelt. Ich kann das natürlich zweimal machen. Kann jeweils ich kann die Schmalfläche und auch die Breitfläche über den Aufnahmetisch schieben und kann so sozusagen einfach ein Holz erzeugen, dessen Querschnitt ein Rechteck ist, wenn meine Winkelkante vorher sauber war. So, jetzt habe ich also ein Holz, das an vier Seiten plan und eben ist und dessen Flächen jeweils mit einem rechten Winkel aneinander stoßen. So, und jetzt kann ich mir überlegen, wie ich die denn gerne zusammenfügen möchte. Und dazu müssen wir einen kleinen Exkurs zum Fügen oder zu den Fugen machen. Da gibt es nämlich eine Reihe verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt das verbinden kann. Und zwar, was die Profile betrifft. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Hölzer nehme und die einfach so, wie sie jetzt sind, nebeneinander lege und verleime, dann ist das eine sogenannte stumpfe Fuge. Das sind einfach glatte Flächen, die aneinander geleimt werden. Ja, stumpfe Fuge, stumpf verleimt nennt sich das. Und ich könnte aber jetzt auch in die Schmalfläche irgendeine Art von Profil einbringen. Das einfachste wäre ein Falz. Den Falz habe ich ja auch verlinkt. Was man da macht bei dem Falz ist eigentlich nur so eine Ecke rein. Ich würde jetzt also bei dem Brett zum Beispiel einfach die halbe Materialstärke wegnehmen an der Unterseite zum Beispiel, an der Oberseite die halbe Materialstärke stehen lassen. Die Tiefe, in der ich das wegnehme, ist erstmal nicht so entscheidend, aber was ich damit gemacht habe, ist, ich habe einen Falz erzeugt. Und
also waren wir jetzt hier einfach quasi ein winzig, wenn wir so im Profil rauf gucken, ein winzig kleines Treppchen mit zwei Stufen.
Ja, genau, das könnte man so sagen, genau. Und wenn ich das jetzt
ich
so...
Ich sehe natürlich den entsprechenden Minecraft-Block vor mir, dass man anstatt den einfach nur Blöcke zu platzieren, hat man halt noch einen Treppenblock dazwischen gesetzt und dann hat man ja auch quasi eine Falzkante erreicht.
Richtig, ja, so könnte man das sehen, genau. Und jetzt kann ich die natürlich gegengleich aneinander stoßen, sodass sie...
Also das andere Werkstück ist genauso vorbereitet und wird dann halt 180 Grad gedreht und dann passt das aufeinander.
Genau, und dann kann ich das so zusammenstoßen, sodass sich die im Fugenbereich sozusagen leicht überlappen, die Bretter. Um die Falztiefe überlappen die sich. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mit der ich erstens die Leimfläche vergrößern kann und mit der ich auch zweitens Kräfte, die jetzt sozusagen einfach auf die Platte drücken würden, zusätzlich zum Leim noch durch das Holz übertragen kann. Also einfach durch die...
Ja, Leim, du hast ja schon geschrieben, Leime an Leine sind 5 Einzelsendungen. Ich habe das auch sofort notiert als eine mögliche Option für eine weitere Holzfolge. Aber von einem Leim, soweit mir das bekannt ist, der ist halt auf Zug relativ gut belastbar. Also quasi, wenn man jetzt so eine stumpfe Fuge zum Beispiel hat, man würde halt versuchen, die Dinger auseinanderzuziehen entlang, so wie man sie halt quasi aneinander geschoben hat, dann wieder so auseinanderzuziehen. Das wäre halt etwas, was der Leim gut verhindern könnte, eine Kraft, die er gut aufnehmen könnte. Aber die Querbewegung dagegen wäre halt nicht sehr belastbar. Also wenn man halt das dann ja versucht, gegeneinander zu schieben oder zu drehen oder sowas, dann wäre der Leim da nicht so belastbar. Und das wäre ja hier mit jetzt dieser gefalzten Fuge nicht so das Problem, weil man da halt auch in der orthogonalen Richtung nochmal wieder eine Fläche hat, die die starke Richtung quasi hat, die starke Richtung aufweist.
Ja, genau. Also das kommt auch wieder auf den Leim an, wie gut der Scherkräfte aufnehmen kann zum Beispiel oder wie gut der auch auf Materialbiegung reagiert. Das ist ja zum Beispiel auch sowas, wenn die Platte dünner ist und irgendwie auf Biegung belastet wird, dann hätte der sozusagen so eine, auf einer Seite so eine Streckung und auf der anderen Seite so eine Stauchung zu verkraften.
Ja.
In der Leimfuge. Das ist einfach verschieden, wie gut die Leime das vertragen. Aber wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, Leime sind alleine 5 Einzelsendungen. Geht einfach nochmal relativ weit rein. So, das wäre jetzt also, hätten wir eine stumpfe Fuge oder eine gefälzte Fuge. Und es gibt jetzt noch eine ganze Reihe von verschiedenen anderen Fugen, die man da erzeugen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und anstatt des Falzes, den ich ja nur auf einer Seite mache und mit der halben Materialstärke, einfach auf beiden Seiten so einen Falz mache und dann aber nur mit einer Drittelmaterialstärke, dann habe ich sozusagen, das sieht dann im Querschnitt aus wie so eine Stufenpyramide, so ein bisschen. Eine sehr flache Stufenpyramide. Ja. Du kannst mir folgen?
Ja, ja, ich sehe auch hier das entsprechende Bild vor mir hier bei, was bei Nut und Spund verlinkt ist, wo man ja so das sieht, was man vielleicht geläufig als Klicklaminat kennt.
Ja, genau, richtig. Ja, das sind jetzt so Panelbretter hier, ja, so Wandpanelbretter. Aber ja, genau, das kennt man so ungefähr vom Klicklaminat. Na, jetzt müsste ich natürlich einfach an der Schmalfläche, die ich da ranschieben möchte, das gegenteilige Profil erzeugen. Das, was ich gerade hergestellt habe, nennt sich nicht Doppelfalz oder so, sondern das ist ein Spund. Also, ja, ein Spund. Es heißt einfach Spund. Und
das ist halt letztendlich ein Wort, ne?
Genau.
Kann man nichts machen.
Das gegenteilige Stück ist eine Nut, sodass ich da eine Nut-Spund-Fuge erzeugt habe, die ich dann auch einfach wieder zusammenschieben kann. Hat auch ihre eigenen Vorteile. Was zum Beispiel auch denkbar wäre, wäre eine Nut-Federverbindung. Und damit ist jetzt gemeint, dass man an beide Teile, die ich fügen möchte, eine Nut anbringt und eine Feder aus einem anderen Material oder also einfach eine Fremdfeder hinzufügt. Kann das gleiche Holz sein, gleiche Material, wie auch immer. Aber es ist halt einfach nochmal ein drittes Teil, was ich da zusätzlich einbringe.
Also dann quasi ein schmales Brett, was dann halt diese beiden, was nur so ein kleiner Streifen ist, der in die Mitte eingefügt wird.
Dass ich in jede der beiden Nuten einschiebe.
Also quasi das, was vielleicht dass die Leute, die schon mal IKEA-Möbel zusammengebaut haben, so als Holzdübel kennen, nur halt quasi in eine Richtung halt gestreckt auf die gesamte Länge des Werkstücks.
Wow, okay. Ja, so könnte man es auch beschreiben.
Ja.
Genau. So, das wäre auch was man noch machen könnte, was relativ berühmt ist. Und dann gibt es noch die Königsklasse von dem Ganzen.
Ich meine, ich sehe das jetzt halt hier bei den Beispielen hier Wandtäfelung und Fußboden, wo ich ja nicht so großartig das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie eine Belastung auf Drehung oder sowas vertragen müsste, weil diese Nut, der Spund, sieht jetzt für mich erstmal wie ein Stück aus, was nicht sehr belastbar ist, einfach dadurch, dass es sehr viel dünner ist als der Rest. Ne? Also es ist halt nur in dem Fall hier ein Drittel von der Gesamtdicke. Und das sieht für mich wie so eine Fehlstelle aus. Also die Stelle, die halt als erstes brechen würde, wenn versuchen würde, da eine Drehkraft aufzuwenden.
Ja, so eine Sollbruchstelle auf jeden Fall.
Ja, genau. Ne?
Du schaust jetzt wahrscheinlich gerade wieder auf den Wikipedia-Artikel, der mit Nut-Feder verlinkt ist.
Nut und Spund, ne? Ja, genau.
Spund. Genau. Und da ist oben aber eine gezeichnete Abbildung von einer Nut-Feder-Verbindung. Und da ist es so, das hängt einfach sehr stark von der Materialstärke ab. Und was man natürlich auch noch bedenken muss, ist, dass ja überall... Achso,
da nimmt man dann für die Feder dann das härtere Material.
Nö, oder? Aber wenn du jetzt, sage ich mal...
Oder vielleicht eher sogar weicher.
Wenn du jetzt 40 mm Materialdicke hast, zum Beispiel, dann hast du ja ungefähr 13 mm für jede Nutwange und auch für die Feder.
Ja.
Und das ist dann natürlich schon wieder ganz was anderes als bei so einem Wandpanel. Da reden wir von ganz anderen Materialbelastbarkeiten. Und was du halt auch bedenken solltest, ist, du hast dann trotzdem überall an dieser Verbindung quasi Leim dran, der das zusätzlich noch zusammenhält. Ja, also es ist nicht so, dass dann ausschließlich die Feder diese Kraft aufnimmt, sondern das ist trotzdem noch auch die Stoßflächen der, ja, eigentlich gefügten Teile werden trotzdem noch miteinander verleimt. Ne? Auch das macht man eben, um wieder die Leimfläche zu erhöhen. Und das würde man halt zum Beispiel machen, wenn man irgendwie darauf angewiesen ist, dass man, dass die Ansicht der Streifen immer gleich breit ist, auch zum Beispiel im Randbereich hin. Weil da würde sich ein Falz natürlich nicht so anbieten, weil dann hätte ich irgendwie auf einer Seite immer so ein schmales Stück.
Ja.
Ne? Am Rand hätte ich dann immer irgendwie durch die Falzausbildung ein schmales Stück. So. Und wenn ich das halt zum Beispiel nicht möchte, dann kann ich auf sowas ausweichen. Was es jetzt noch gibt, was ich hier noch dazu genommen habe, ist die Kronenfuge. Das ist was, was sich extrem schlecht beschreiben lässt mit einfachen Worten. Da sollte man vielleicht wirklich einfach mal auf das verlinkte Bild klicken. Das ist so eine Verbindung mit so schrägen Zinken, die so hergestellt wird, dass die einzelnen Teile gegeneinander verdreh- und austauschbar sind und dass die Verbindungen trotzdem immer noch miteinander zusammenpassen.
Also woran mich das erinnert, sind halt die Zähne von Zahnrädern, die ineinander greifen. Und es ist jetzt hier nicht, also es ist einmal natürlich nicht kreisförmig geformt, wie das beim Zahnrad der Fall ist, weil quasi diese Zahnfolge ist hier so ein bisschen dargestellt. Also die Hölzer greifen hier so in dieser zahnmäßigen Form ineinander, zumindest für so etwa, ja, vielleicht 30, 40, 50% der Dicke des, also das sagt ihr, der Schmalseite.
Genau. Und gerade diese Kronfuge habe ich jetzt einfach nur mal mit reingenommen. Das wäre so die Königsklasse des Ganzen. Weil das eben die Leimfläche doch sehr, sehr stark erhöht. Und einfach durch die Geometrie dieser Verbindung relativ viel Kräfte noch mit in die eigentliche Verbindung einleitet. Das ist also eine Sache, die man auch nicht allzu oft sieht, weil das durchaus Mühe macht, diese Verbindung sauber, passend herzustellen. Ne?
Das wäre dann wahrscheinlich sogar eine Fuge, die man dann an der Endseite vielleicht sogar präsentieren würde, wenn es jetzt um sowas wie ein Schneidbrett geht, um zu zeigen, dass hier ist ein richtig geiles, wertiges Schneidebrett und das ist total diesen Preis wert, den Sie hier im Shop sehen.
Genau, also das ist halt alles Geschmackssache, ne? Also auch zum Beispiel diese Fugenausbildung, so wie du sagst, würde man jetzt halt zum Beispiel bei einer Tischplatte, die jetzt einfach nur abgeschnitten ist an dem Hirnende, würde man halt immer die Fugenausbildung erkennen und das ist dann tatsächlich Geschmackssache, ob man das schön findet oder nicht. Das sind alles Sachen, die mit dem Kunden abzusprechen sind natürlich oder die man sich vorher überlegen muss, ob man das schön findet oder eben nicht. Aber ja,
könnte
klar.
Man da jetzt auch Schmu betreiben und sagen, wir machen einfach nur die letzten 2 Zentimeter von der Seite in dieser schönen Fuge, sodass man es am Hirnende sieht.
Nee,
und der Rest ist einfach ganz normal.
Nee, das funktioniert nicht. Wenn du dir die Arbeit einmal machst und das Profil eingestellt hast, dann kannst du auch gleich das ganze Holz vorbeischieben.
Okay.
Also das, nee.
Also der Teil mit dem Durchschieben ist dann der einfache Teil.
Genau. Wo man das durchschiebt, das sind heutzutage praktisch, naja, ich will nicht sagen immer. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber was man da sehr, sehr häufig dazu verwenden würde, wäre eine Tischfräsmaschine. Das ist jetzt eine Maschine, wo die rotierende Welle ausnahmsweise mal senkrecht steht. Da befindet sich einfach ein profiliertes Werkzeug dran, auch wieder rotierende Messer.
Also das steht dann senkrecht, damit du die lange Seite liegen haben kannst.
Damit ich die Breitfläche sauber auflegen kann. Genau, in dem Fall kann ich die Breitfläche sauber auflegen und habe dann da auch wieder so einen Anschlag dran, einen verstellbaren, der mir sozusagen die Tiefe der Fräsung einstellt. Ich kann den Fräser, also ich kann genau genommen die ganze Welle nach oben oder unten bewegen, um sozusagen die Höhe, in der das Profil erstellt werden soll, genau einzustellen. Und dann wird das auch einfach da dran vorbeigeschoben. An dieser rotierenden Messerwelle. Tischfräsmaschine habe ich hier auch tatsächlich verlinkt. Ich bin gar nicht sicher, ob hier ein gutes Foto dabei ist. Ja, also das geht dann, weiß ich nicht, geht so ein bisschen über Heimwerken hinaus. Was man vielleicht alternativ kennt, sind so Handoberfräsen. Ich weiß nicht, ob du damit schon mal was irgendwie zu tun gehabt hast.
Handoberfräsen?
Ja, genau. Ist im Prinzip das Gleiche, ist sozusagen eine Fräsmaschine als Handwerkzeug. Da ist also ein relativ kleiner Motor dran, das wird dann auch mit Netzstrom betrieben und hat auch so eine rotierende Welle und einfach sozusagen einen Tisch, den man auf das Werkstück auflegt und wo man dann diese Handmaschine an der Materialkante vorbeifährt, im Gegensatz zu einer stationären Maschine.
Ja. Ich werde mal das hier noch mit verlinken, dass man sich das noch mit angucken kann. Es gibt auch einen Wikipedia-Artikel, Oberfräse. Und ich war jetzt auch erst verwirrt, als ich hier das erste Bild gesehen habe, weil ich noch nicht so richtig wusste, was das jetzt hier mit, wie man das jetzt hier hält. Aber man sieht dann auch hier Bilder, da, wo es dann sich in der Anwendung befindet. Und das macht die Sache dann deutlich klarer.
Okay.
Also ja, es ist mal wieder eine sehr bilderlastige Folge, aber das hatten wir bei der letzten Holzfolge auch schon.
Ja, es ist halt schwierig, das irgendwie, also das würde sehr schnell sehr wortreich werden, ne? Man merkt das ja schon. So, jetzt habe ich also all diese Fugen hergestellt und was ich jetzt als nächstes tue, ist die miteinander zu verleimen. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass ich das Holz korrekt zusammengelegt habe, nach fachlich korrekten Regeln, je nachdem, was ich genau erreichen möchte, in welcher Umgebung ich das benutze, welche Holzarten ich verwende, welche Teile des Baumes ich verwende, wie ich die Teile des Baumes angeschnitten habe. Aber am allerwichtigsten ist natürlich, dass es dem Kunde gefällt und dass es einfach hübsch aussieht. Also das ist
auch... Legt man das dann auch erstmal einfach so trocken aus und guckt, dass das dann so erstmal zusammen irgendwie sinnvoll aussieht, ja, bevor man es dann tatsächlich leimt?
Oder? Ja, definitiv. Also
so, das, Preview.
Was ich gerade gesagt habe, dass es in der richtigen Richtung angeschnitten ist und so, da gibt es tatsächlich so ein paar Regeln, je nachdem, was man für eine Oberfläche erreichen möchte und was man dafür einen Einsatzzweck hat. Das macht man aber tatsächlich immer, dass man das erstmal trocken zusammenlegt. Dann werden die einzelnen Streifen nebeneinander gelegt, dann wird das alles gezeichnet, mit einem Dreieck drauf gemacht, ein Tischlerdreieck, sodass man quasi... Wir hatten das Beispiel bei Lochkarten für frühe Computer, wo man die Reihenfolge des Stapels durch so einen diagonalen Strich markiert hat. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Ja. Und ich würde genau quasi das Gleiche jetzt machen mit den nebeneinander gelegten Streifen. Die lege ich in der entsprechenden an den richtigen Ort und in die richtige Position zueinander und mache dann quasi über diesen ganzen Block sozusagen ein gemeinsames Zeichen drüber, das sich danach leicht wieder zusammensetzen lässt.
Was man dann am Ende abradiert oder abwäscht oder.
Was in einem späteren Verarbeitungsschritt einfach
wieder. Na gut, wird er epoliert, ne?
Ja, genau, ja. Weggehobelt wird, wie auch immer. So. Das ist also jetzt kein Problem. Und dann kippe ich sozusagen diese einzelnen Leimflächen oder ich kippe die einzelnen Kanthölzer so um 90 Grad, sodass ich die Leimflächen nach oben zeigen habe. Und kann dann zum Beispiel im Fall von einer stumpfen Fuge mit einer Leimrolle oder halt im Falle von einer profilierten Fuge mit einem Pinsel da in unserem Fall jetzt einfach mal Weißleim angeben. Ne? Also da reden wir irgendwie von einem, keine Ahnung, D3 Weißleim, den man ganz so normal handelsüblich kaufen kann, weil das ist das, was alle verwenden für eine Tischplatte im Innenbereich.
Wie viel hat dieser Weißleim zu tun mit das, was ich als Holzleim aus dem Baumarkt kenne?
100%.
Okay. Also da haben wir tatsächlich mal dasselbe.
Ja, das ist PVAC-Leim, Polyvinylacetat.
Ich gehe mal davon aus, nur ein größeres Gebinde.
Ja, also für eine Tischplatte kaufst du halt nicht eine 100 Milliliter Flasche, sondern da geht dann halt auch schon mal irgendwie, keine Ahnung, ja, da gehen dann schon auch mal schnell irgendwie 200-300 Milliliter pro Verleimvorgang weg. Das passiert schon mal. Gebe dann den Leim dort an, dann kippe ich meine ganzen einzelnen Kanthölzer wieder zurück in die Position, sodass sie mit dem Dreieck wieder zusammenpassen und schiebe die einfach aneinander. Und dann werden die einfach, also in der Werkstatt entweder mit Zwingen, mit so Handzwingen, so Schraubzwingen oder mit mechanischen Pressen für den entsprechenden Zweck dann verpresst. Was dort noch wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass die Fläche sich beim Verleimen sozusagen nicht irgendwie zu einer Schüssel formt.
Weil ja, auch, ich meine, dass es nicht ausschert. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich leime sehr viele von diesen Lamellen entlang der schmalen Kanten zusammen, um jetzt eine Platte zu kriegen, dann und drücke die einfach von beiden Seiten zusammen, zum Beispiel mit Zwingen oder halt auch mit der Presse, dann würde ich ja ein Risiko sehen, dass die dann einfach ausscheren. Ne?
So gegeneinander verschwimmen nennt sich das, ja genau. Was man da macht, ist tatsächlich, dass man über die gesamte Breite dieser Fläche sozusagen Leisten drüber spannt. Das kann halt in solchen mechanischen Pressen sind das tatsächlich einfach stählerne Holme, auf die das einerseits aufgelegt wird und die dann aber nochmal zusätzlich zur Sicherung dazukommen, von vorne gegen diese Holme drückend zum Beispiel, um das zu verhindern. Oder was man auch machen kann, sind halt tatsächlich einfach Holzleisten 90 Grad zur Fuge einfach quer über diese Fläche zu spannen, wiederum auch mit Schraubzwingen, dass eben dieses Verschwimmen nicht so stattfindet, dass sich die, ja, dieses Ausscheren halt, dass die Flächen, die einzelnen Flächen dieser Kanthölzer sozusagen auf einer Ebene bleiben.
Ja. Zumindest möglichst gut.
Ja, zumindest möglichst gut. Also man wird da immer leichte Versätze haben. So. Hängt ein bisschen auch davon ab, wie gut man das kann und wie viel Mühe man sich da gibt und wie viel Zeit man sich auch nimmt. Ne, das ist natürlich.
Würde man da jetzt auch zum Beispiel versuchen, dass man sagt, meinetwegen, ich habe das jetzt irgendwie aus Bohlen geschnitten, vielleicht aus einer Bohle irgendwie geschnitten, dass ich dann die Hölzer zum Beispiel 180 Grad verdreht gegeneinander leime, damit eventuell, wenn das Holz nicht ganz symmetrisch ist, sich das dann wieder ausgleicht oder sowas? Ist das eine Sache, die man machen würde? Dass sich das nicht alles in eine Richtung biegt?
Ja, genau. Das sind eben diese Dinge, die Verleimregeln, die man da beachtet. Aber auch das geht halt relativ weit rein. Weil das, wie gesagt, je nachdem, was ich da für eine Schnittführung im Holz habe und was ich auch für einen Verwendungszweck habe, unterschiedlich ist. Da kommt es dann zum Beispiel darauf an, muss das sehr formstabil sein, zum Beispiel, dass einfach sich die Platte nicht verwindet. Muss die Platte vielleicht am Ende sehr lange sehr eben bleiben auf der Ansichtsseite, sodass sich sozusagen auch im Nachhinein die Leimfugen nicht gegeneinander abzeichnen oder solche Dinge. Da gibt es verschiedene Ansprüche, die man daran stellen kann. Und je nachdem kann man da Entscheidungen treffen, wie das genau zusammengefügt wird. Ja, aber es gibt da Möglichkeiten. Genau. Pressen, zwingen. Richtig. So, was wir jetzt im Wesentlichen haben, ist ja eigentlich sogar schon eine hergestellte Platte. Da hängen jetzt leider noch überall so Leimtropfen dran. Und die ist jetzt auch.
Das ist Charakter. Da musst du nur richtig verkaufen.
Ja, ist richtig.
Das ist eine Platte mit Persönlichkeit.
Ja. Was wir auch gerade hatten, man hat natürlich trotzdem leichte Versätze, weil die Flächen einfach gegeneinander so leicht verschwimmen. Und was man dagegen jetzt macht, ist, man hobelt das einfach nochmal aus. Man schiebt das jetzt also, wenn es eine ausreichend schmale Platte ist, nochmal über die Abrichter mit der jetzt neu erzeugten Breitfläche. Oder man packt es einfach nochmal durch die dicken Hobelmaschine. Geht beides. Und das aber jetzt halt einfach mit der ganzen Platte auf einmal. Und was man dann noch macht, ist, man erstellt zu der jetzt wieder planen Fläche, wo ich natürlich auch gleich wieder, wenn ich es eh ausgehobelt habe, habe ich da natürlich auch gleich wieder eine parallele Fläche erzeugt, ne? Sodass ich also beide Breitflächen wieder eben plan und parallel zueinander habe. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich erzeuge auf jeden Fall mal mindestens auf einer Seite noch eine Winkelkante, indem ich eben auch wieder die ganze Platte jetzt, die ich neu gemacht habe, wieder über die Abrichte schiebe und da so eine Winkelkante erzeuge, wie wir das vorhin beim Abrichten schon beschrieben haben.
So. Ich gehe mal davon aus, dass man die Dicken und sowas schon darauf abzielt, dass man da noch ein bisschen Spielraum hat für später. Also wenn ich jetzt sage, ich will am Ende irgendwie bei meinetwegen, ich ziehe jetzt mal wieder irgendeine Zahl aus dem Nichts, einfach nur als Beispiel, ne? Ich will jetzt am Ende, was haben wir, 25 mm dick ist, dann werde ich beim ersten Abrichten ja wahrscheinlich nicht auf 25 mm gehen, sondern eher so auf 26 oder 27, damit ich noch ein bisschen Spiel für später habe. Ne?
Ja, je nachdem, was du für Material hast. Also wenn du, sagen wir mal, bei einer 25 mm Platte rauskommen möchtest, dann solltest du sozusagen, dann kannst du die Schritte rückwärts rechnen, dann solltest du dir überlegen, du hast vielleicht nach dem Aushobeln der Einzelteile eine Materialdicke von, naja, wie du sagst, 26, 27, vielleicht auch 28 oder 29 mm. Das bedeutet, du hast vor dem Abrichten vielleicht ein Holz, je nachdem wie gerade oder krumm es ist, was durchaus 35 mm dick sein kann. So dass ich da also zwei Fünftel Abfall habe in der Dicke, ja.
Ja.
Das ist
jetzt. Da kommt doch das ganze Sägemehl her.
Genau, natürlich. Mit irgendwas muss man ja heizen.
Ja, genau. Oder halt Hobelmehl, ne? Weil es ist ja nicht alles Sägen, was wir machen.
Ja, richtig. Bei Hobeln spricht man eher von Späne, ja.
Ah ja, stimmt. Das hat uns auch das entsprechende Sprichwort gelehrt.
Genau, richtig. Also. Würde ich jetzt sagen, na, 10 mm und dann hast du. Da musst du schon halbwegs genau arbeiten und da musst du tatsächlich auch vielleicht jetzt nicht gerade das krümmste Material haben, sondern musst du schon ein gerades Material haben, dass das gut funktioniert. Ja, das ist jetzt nicht unrealistisch. Ist nicht so hochgegriffen auf jeden Fall.
Also, das würde dann auch zur anfänglichen Materialsichtung dazu gehören, dass du dann irgendwie siehst, na, das ist hier ein bisschen gekrümmt, also müssen wir ein bisschen mehr Sicherheitsbereich haben.
Ja, definitiv.
Damit wir dann auch bei dem gewollten Materialdicke rauskommen am Ende.
Ja, also ich habe das schon gehabt, dass ich mit einem Bekannten von mir, für den ich was bauen sollte, der ist Zimmerer und ich sollte halt für den ein paar Sachen bauen, sind wir irgendwie eine Stunde zu einem Bekannten von ihm gefahren, der Material da liegen hatte, was er ihm gerne verkaufen wollte. Und dann habe ich da gestanden und habe das gemessen und habe gesagt, ja, tut mir leid, aber also du kannst das kaufen, aber ich krieg die Materialstärke nicht raus, die du haben willst.
Ja.
Und dann haben wir den LKW und den Anhänger wieder genommen und sind wieder eine Stunde zurückgefahren, weil geht halt einfach auch manchmal passiert, nicht.
Ne? Der Unterschied zur IT ist dann eben, dass in dem Fall dann auf dich gehört wird, anstatt zu sagen, ja, mach's halt trotzdem. Das naja. Geht schon irgendwie.
Ja, ne, also das ist halt.
Ich verweise auf Folge 68.
Also es gibt natürlich immer die Kunden, die sagen, ja, das schaffst du schon und probier das doch mal. Aber da muss man natürlich dann in dem Moment auch einfach hart bleiben und sagen, sorry.
Ich glaube an dich. Und du so, ja, aber ich glaube an Geometrie.
Genau, richtig. Ich weiß aber, dass es nicht funktioniert. Es ist einfach, manchmal geht es halt einfach nicht. Und dann kann man sich halt überlegen. Entweder man sagt, man geht mit der angestrebten Materialstärke runter und sagt halt, ja, okay, wir machen es einfach so dick, wie es gerade eben geht, sodass wir irgendwie die Materialstärke rausbekommen oder die dickste Materialstärke, die wir rausbekommen, die nehmen wir dann halt für alles. Ja, oder muss halt sich eben was anderes ausdenken. Und ihm war halt in dem Moment die Materialstärke wichtig und dann ging das halt nicht. Ja.
Ja.
Genau.
Ist auch wichtig im Leben zu wissen, was die Priorität ist. Für einen auch als Kunden.
Ja, klar, auf jeden Fall. Was wir jetzt haben, ist eine Platte mit Breitflächen, die eben und plan sind und parallel zueinander liegen. Und eine Schmalfläche, die jeweils rechtwinklig zu den beiden Breitflächen liegt. Und jetzt können wir das ganze Ding wieder nehmen, können es auf die Kreissäge legen und einen Formzuschnitt machen. Und können es zu dem Bauteil ausformen, das wir jetzt eben da gerne haben möchten. Sei es eben eine Tischplatte oder eine Schrankseite oder was auch immer. Ne? Man könnte jetzt zum Beispiel auch viele kleine Einzelteile draus schneiden und dann irgendwie ein Bänkchen draus bauen oder sowas. Gibt also da verschiedene Möglichkeiten, womit man jetzt weitermachen kann.
Da ist dann der Überlapp zwischen dem Tischler und dem Schneider. Der Schneider, der dann halt auf das Stück Stoff raufguckt und dann da seine ganzen Teile alle so entsprechend platzieren muss, dass er da möglichst wenig Verschnitt hat und so weiter, ne?
Ja, das ist tatsächlich schon eine interessante Frage. Wenn man dann noch weiter reingeht und eben so Beispiele nimmt, wie du das vorher hattest, mit einem Stuhl und einem Tisch, dann wird es halt auch schon langsam interessant, weil dann fängt man an, auch kompliziertere Holzverbindungen zum Beispiel zu haben oder Beschlagsverbindungen, für die dann wiederum unterschiedliche Materialquerschnitte erforderlich sind, um entweder diese Beschläge unterbringen zu können, die ja auch mit Schrauben dann befestigt werden müssen zum Beispiel, oder eben auch Holzverbindungen zu machen, für die man dann gewisse Materialstärken braucht und so. Also das ist was, wo man dann tatsächlich einfach ja erstens halt die Theorie braucht über die einzelnen Verbindungen, wie die ausgeformt werden können, damit sie ausreichend belastbar sind. Und aber auch letztlich so ein bisschen Erfahrung, weil man dann schon irgendwann ein Gespür dafür bekommt, wie man so eine Verbindung ausformen kann, sodass sie eben gut hält. Und das tut, was sie soll. Da ist dann halt wieder einfach dieser Handwerkspunkt und diese handwerkliche Erfahrung entscheidend. Definitiv.
Schön.
Was ich gerne noch gesagt haben wollte, ist, dass es natürlich für all diese Arbeitsschritte auch andere Möglichkeiten gibt. Ne? Also ich kann zum Beispiel das Auftrennen am Anfang jetzt nicht nur mit einer Kreissäge machen. Ich könnte das auch zum Beispiel mit einer Bandsäge machen. Oder ich könnte das auch mit der Hand machen. Ne? Ich könnte theoretisch auch jeden dieser Arbeitsschritte mit Handwerkzeug erledigen. Ne? Ich würde mir dann halt so eine Gestellsäge nehmen.
Das ist im Zweifelsfall, wie es früher gemacht wurde. Ne?
Richtig. Ja, ja, klar.
Ich meine, die Kreissäge als solche, kann man hier im Artikel auch sehen, gibt es auch erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Also ja. Zumindest gut, die Formatkreissäger hier insbesondere. Ne? Ich weiß nicht, ob eventuell eine Handkreissäge schon ein Werkzeug war, was früher existiert hat. Aber man kennt ja auch dann diese ganze, oder zumindest das kenne ich so als Format im Fernsehen, so als solche Dokumentation, wo versucht wird dann mit mittelalterlichen Methoden zu bauen oder wo dann irgendwie Forschergruppen so ein Schiff nur mit antiken Holzverarbeitungsmethoden bauen und so weiter und so fort. Das ist ja nochmal was ganz anderes als der moderne Tischlerbetrieb.
Ja, also das, was du jetzt meinst, ist natürlich experimentelle Archäologie.
Genau, das war der Begriff, den mir gerade nicht eingefallen ist.
Ja, genau. Es ist so, dass auch heutzutage noch, gerade im Tischlerhandwerk, das durchaus gelehrt wird, wie man mit diesen Handwerkzeugen umgeht, weil es eben bestimmte Sachen gibt, die mit diesen Handwerkzeugen entweder in bestimmten Raumsituationen besonders gut zu machen sind. Wenn ich also zum Beispiel auf einer Baustelle bin oder so, dann kann es halt schon einfach mal vorkommen, dass ich für bestimmte Schnitte eben einfach eine Handsäge nehmen muss, weil ich da aus irgendeinem Grund nicht mit einer Handmaschine rankomme, zum Beispiel. Aber da passt auch keine Handgrässäge oder Stichsäge rein, sondern das muss ich halt mit der Hand schneiden. Oder ich muss es halt mit dem Stemmeisen irgendwie irgendwo in Überstand wegstechen oder irgend solche Dinge. Das gibt's halt alles. Und dazu muss man natürlich auch in der Lage sein, diese Werkzeuge mit einem gewissen Skill zu führen. Klar. Auf jeden Fall.
Ich könnte mir auch bei sowas wie einem Stemmeisen vorstellen, dass das nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür gibt, wie sich der Werkstoff verhält, als wenn du das nur mit einer Säge bearbeitest.
Ja, definitiv. All diese Dinge, ne? Also ein Stemmeisen, ein Hobel, eine Säge, das hat auch wieder alles so ein bisschen seine eigenen Regeln, wie man dann damit in dem Material umgeht. Ne? Also was zum Beispiel eben Schneidengeometrie betrifft für verschiedene Schnittführungen und so weiter, da gibt es sehr viel zu lernen. Also ich möchte hier nicht insinuiert haben, dass ich das irgendwie alles genau wüsste, wie das geht. Nee, auf gar keinen Fall. Man kann da also sein Leben lang lernen.
Genauso wie ich auch nicht Ahnung von der ganzen IT habe, sondern auch nur so mein gewisses Sample habe, was ich schon durchaus für breit halte, aber es hat ja auch bekannte Lücken. Bei mir ist so klassischerweise Hardware die Lücke.
Ja.
Wie die Hardware dann so intern funktioniert, wie die Elektronen durch die Gegend geschubst werden. Was natürlich nichts Gutes verheißt für die nächste Folge, die hier dann folgt, aber das ist eine andere Sache. Nee, die übernächste Folge. Die nächste Folge ist, die ist sehr hands-off. So hat halt jeder so sein gewisses Sample von der Welt, was er verstanden hat und was er oder sie dann anderen Leuten näher bringen kann.
Genau. Gut, du bist jetzt, all deine Fragen sind vollständig und zu deiner Zufriedenheit beantwortet.
Ich habe auf jeden Fall sehr viele Punkte hier notiert für weitere Folgen. Ich denke, daraus können wir eine Reihe und eine Tradition und ein Muster machen. Denn der Mensch als solcher erkennt ja gerne Muster und eventuell stellt sich dann hier auch ein Muster mit den Folgennummern ein.
Sehr gut. Ja, super. Wie machen wir denn jetzt die Verabschiedung? Wie machen wir das, möchtest du wieder anfangen nach dem bekannten Muster?
Also eigentlich fällt das ja heute dir zu, den Spruch zu machen.
Ich habe mir natürlich keinen überlegt.
Na gut, dann übernehme ich das jetzt mal ausnahmsweise für dich. Die nächste Folge schneiden wir in 3 Wochen zu. Damit könnt ihr rechnen.
Cool, wunderbar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.